das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend. Viele haben heute in Deutschland etwas sehr Kluges getan. Sie ließen nämlich wegen des Streiks der Lokführer ganz einfach den Bahnhof einfach Bahnhof sein. Selbst wenn sie eigentlich reisen wollten. Unsere Tagesthemen. Neuer Lokführerstreik. Auch nach dem ersten Tag ist keine Einigung in Sicht. Nach der Befreiung deutsche Geiseln in der philippinischen Hauptstadt eingetroffen. Und die Fußball-Bundesliga Mönchengladbach bleibt an den Bayern dran. Ungefähr die Hälfte ist rum und das ganz große Chaos ist ausgeblieben. Doch der Wochenendstreik der Lokführer hat Schätzungen der Bahn zufolge die Reisepläne von Millionen Menschen beeinflusst. Zwar schaffte es die Bahn heute mit einem Notfahrplan auf dem Hauptfernverkehrsstrecken etwa jeden dritten Zug trotzdem fahren zu lassen. Doch auf Nebenstrecken ging mancherorts dann eben gar nichts mehr. Die Weichen für eine Lösung des Tarifkonflikts scheint der Ausstand derweil noch nicht gestellt zu haben. Die Signale für die Verhandlungen zwischen Lokführergewerkschaft und Bahn stehen weiter auf Rot. Tina von Lüneisen.
Die Hertha-Fans konnten wie geplant mit ihrem Sonderzug nach Gelsenkirchen fahren. Andere Züge wurden zwar gestrichen, die Fans kamen trotzdem an. Denn viele Reisende waren auf andere Verkehrsmittel umgestiegen. Fernbusanbieter sprechen von dreimal so vielen Buchungen wie gewöhnlich und einem Rekordwochenende. Doch viele Betroffene sind genervt.
Mittlerweile habe ich da einfach kein Verständnis mehr für.
Wir wollten eigentlich mit der Bahn zu einer Hochzeit nach Berlin fahren und mussten jetzt kurzfristig halt aufs Auto umsteigen.
Ich denke mal, so zwei Streiks kurz hintereinander und dann so mit viele Stunden lang ist ein bisschen zu happig.
Die GDL hofft weiter mit dem Streik bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen. Nicht nur für Lokführer, sondern für alle ihre Mitglieder, zum Beispiel auch Zugbegleiter. Doch für die fühlt sich auch die konkurrierende Gewerkschaft EVG zuständig. Doch die Bahn beharrt darauf, zwei unterschiedliche Tarifverträge für eine Berufsgruppe wird es mit ihr nicht geben.
Dass ein Zugbegleiter oder ein Lokführer je nach Gewerkschaftszugehörigkeit bezahlt wird, Pausenregelungen hat, Schichtenregelungen hat, das würde nicht funktionieren und das würde auch die Belegschaft spalten.
Die GDL sieht darin kein Problem und fordert von der Bahn Gesprächsbereitschaft auch in diesem Punkt. Sonst werde sie nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren.
Seit 2010 herrscht Tarifpluralität. Das heißt, auch für eine und dieselbe Berufsgruppe kann es mehrere Tarifverträge von verschiedenen Gewerkschaften geben.
Die Fronten sind verhärtet und der Streik geht morgen weiter. Die Bilanz des ersten Tages, das ganz große Chaos, ist ausgeblieben, trotz der Herbstferien, die in einigen Bundesländern gerade beginnen oder zu Ende gehen.
Körperlich war es eine Tortur, seelisch aufs Grausamste belastend. Ein halbes Jahr waren ein aus dem Rheingau stammender Arzt und seine Lebensgefährtin auf den Philippinen Geiseln der islamistischen Terrorgruppe Abu Sayyaf. Gestern wurde der 72-jährige Mann und die 55 Jahre alte Frau, die im April für einen Segelurlaub auf die Philippinen gekommen waren, auf der Insel Jolo im Süden des Landes freigelassen. Kurz vor Ablauf eines Ultimatums der Entführer übrigens. Diese hatten zuvor mehrfach damit gedroht, die beiden Deutschen zu ermorden. Gezeichnet von den physischen und psychischen Strapazen der vergangenen Monate sind die mittlerweile in der Hauptstadt Manila eingetroffen. Uwe Schwering.
Noch wackelig auf den Beinen, die Infusion im Arm, aber zum ersten Mal seit Monaten ohne Todesangst. Die beiden Deutschen sind in Sicherheit, hier noch auf dem Militärstützpunkt im philippinischen Zamboanga. Dorthin waren sie nach ihrer Freilassung mit dem Schiff gebracht worden, von der Insel Jolo. Nach einer ersten medizinischen Untersuchung und etwas Nachtruhe ging es dann 1000 Kilometer weiter Richtung Norden. Heute Morgen wurden sie in Absprache mit der deutschen Botschaft in die Hauptstadt Manila geflogen. Sie sind also in guten Händen und erhalten vermutlich weitere medizinische Versorgung. Von der deutschen Botschaft kommen auf Nachfrage keine weiteren Informationen. Das Paar wird nun wohl möglichst schnell in die Heimat zurückkehren. Ob die geforderten etwa 4,4 Millionen Euro Lösegeld geflossen sind, wollen wie in früheren Fällen weder die deutsche noch die philippinische Seite bestätigen. Mir ist in der Angelegenheit nichts bekannt. Ich kann dazu nichts sagen. Im Interview mit einer örtlichen Radiostation gestern hatte ein Sprecher von Abu Sayyaf jedoch erklärt, die in Frage stehende Summe sei gezahlt worden. Zitat: nicht mehr und nicht weniger.
In Berlin ist die Vorentscheidung gefallen, wer Nachfolger von Klaus Wowereit als regierender Bürgermeister wird. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Judith Rakers.
Der jetzige Stadtentwicklungssenator Michael Müller hat sich in einem SPD-Mitgliederentscheid durchgesetzt. Er kam auf gut 59% der Stimmen. Seine Konkurrenten SPD-Landeschef Stöß und SPD-Fraktionschef Saleh unterlagen deutlich.
Mit Michael Müller hat sich der erfahrenste der Kandidaten durchgesetzt. Er galt durchaus als Favorit, doch dass er gleich im ersten Wahlgang so deutlich triumphieren würde, hat ihn selbst überrascht.
Ich habe natürlich gespürt, dass es viel Unterstützung gibt in der Stadt, in der Partei viel Unterstützung, aber dass es so einen großen Vertrauensbeweis gibt und im ersten Wahlgang so ein tolles Ergebnis, damit habe ich auch nicht gerechnet. Das freut mich wahnsinnig.
Fast 2/3 der Berliner SPD-Mitglieder hatten ihre Stimme abgegeben. Die Partei traut ihm offensichtlich am ehesten zu, die Landesregierung zu übernehmen. Seit 3 Jahren leitet er als Stadtentwicklungssenator bereits das größte Ressort. Er gilt als pragmatisch und integrierend, war wohl auch der Wunschkandidat von Klaus Wowereit.
Ich freue mich natürlich, dass mit Michael Müller jetzt ein Nachfolger gefunden wird, der beides vereinbart, neue Akzente zu setzen, weil es gibt auch neue Herausforderungen, aber auch die Kontinuität zur bisherigen Senatsarbeit auch garantiert.
Voraussichtlich am 11. Dezember wird Michael Müller zum regierenden Bürgermeister gewählt.
Die USA und ihre Verbündeten haben im Irak und in Syrien erneut Stellungen der Terrorgruppe Islamischer Staat bombardiert. Auch in der syrischen Grenzstadt Kobane wurden die Luftangriffe fortgesetzt. Die US-geführte Allianz nahm vor allem Ziele im Osten und Süden der Stadt ins Visier. In der Folge soll es kurdischen Kämpfern gelungen sein, mehrere Stadtviertel zurückzuerobern. Um auf die Lage der Kurden im umkämpften Kobane aufmerksam zu machen, sind auch heute in mehreren deutschen Städten wieder Menschen auf die Straße gegangen. Wie hier in Bielefeld demonstrierten Kurden gegen das brutale Vorgehen der Terrormiliz IS in Syrien und im Irak. Sie warnten aber auch vor einem Eingreifen der NATO in den Konflikt. Die Polizei meldete keine Zwischenfälle. Mit einer Razzia sind die Behörden heute gegen mutmaßliche Unterstützer islamistischer Terrorgruppen wie der IS-Miliz vorgegangen. Insgesamt wurden 15 Wohnungen in 7 Bundesländern durchsucht. In Aachen wurden ein Tunesier und ein Russe verhaftet. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, die Islamisten mit Geld unterstützt zu haben. Zudem sollen sie einen 17-Jährigen aus Deutschland nach Syrien geschleust haben. Mit einem Festakt in der Frankfurter Paulskirche ist heute das 100-jährige Bestehen der Goethe-Universität gefeiert worden. Dabei betonte Bundespräsident Gauck, dass nicht der Fürstenwille, sondern das Engagement von Frankfurter Bürgern zur Gründung geführt habe. Mit rund 46.000 Studierenden zählt die Hochschule heute zu den 3 größten in Deutschland.
Der Vatikan in Rom, das ist der Ort, an dem seit Jahrhunderten die Grundsätze der katholischen Lehre entschieden werden. Er ist aber auch ein Ort, in den die Lebenswirklichkeit von vielen Gläubigen nur langsam eindringt, wenn denn überhaupt. Geschiedene zum Beispiel oder Homosexuelle sehen sich von ihrer Kirche ausgeschlossen. Auf Einladung von Papst Franziskus berieten sich in den vergangenen beiden Wochen etwa 200 Bischöfe und Kardinäle auf ihrer Synode, ob und wie sich die Kirche beim Thema Familie verändern muss, wenn sie diese Gläubigen eben nicht verlieren will. Peter Dahlheimer darüber, welche Antworten gefunden wurden und welche nicht.
Ob Zufall oder Absicht, egal. Ausgerechnet heute zum Ende der Familiensynode trägt der Bürgermeister von Rom 16 gleichgeschlechtliche Paare offiziell als Ehepartner ins Register der Stadt ein. Homosexualität, eines der umstrittenen Themen, zu dem 3 Kilometer entfernt im Vatikan 200 Kirchenobere 2 Wochen lang um eine gemeinsame Haltung gerungen hatten und nicht finden konnten, genauso wenig beim Thema Kommunion von wiederverheirateten Geschiedenen.
Ich glaube, die Ergebnisse zeigen relativ realistisch, wo die Weltkirche im Augenblick steht. Da wird kein schneller Kompromiss gesucht. Da geht es nicht darum, möglichst eine Form Sprache zu finden, um möglichst keine Konflikte zu haben. Da werden die Konflikte offengelegt. Und das ist eben eine Frage, die noch nicht entschieden ist. Die Mehrheit will es, aber eben keine 2/3-Mehrheit. Das ist eine offene Frage.
Dass man Homosexuellen mit Respekt und Taktgefühl begegnen solle, fand nur eine absolute, nicht aber eine Zweidrittelmehrheit, welche eigentlich nötig ist, um dies als Standpunkt der Synode festzulegen. Auch das andere Anliegen des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, die Kommunion von wiederverheirateten Geschiedenen, verfehlte die Zweidrittelmehrheit.
Da hätte ich mir mehr vorstellen können. Das ist richtig. Aber so ist das. Ich setze mich auch nicht mit meinen Meinungen und Positionen immer durch. Das ist ja ein synodaler Prozess. Nein, da hätte ich mir schon mehr erwünscht, mehr Mut.
Dennoch sagt er, ein Schritt sei getan, die Diskussion angestoßen. Noch vor 2 Jahren hätte er sich eine solch offene Debatte nicht vorstellen können. Die Ergebnisse des Treffens werden jetzt in den Ortskirchen aller Welt diskutiert. In einem Jahr soll eine weitere Synode Beschlüsse fassen und dem Papst zur Entscheidung vorlegen.
Und wir kommen zum Sport. Es ist zwar erst der 8. Spieltag, der in der Fußball-Bundesliga ausgetragen wird, aber trotzdem droht es bereits langweilig zu werden, Uckar Gundel.
Ja, zumindest an der Tabellenspitze. Wie immer, kann man fast sagen, sind die Bayern ganz oben. Ob und wie lange zum Beispiel Verfolger Mönchengladbach dranbleiben kann, da sind viele skeptisch. Dabei hat die Mannschaft von Lucien Favre heute auch in Hannover voll überzeugt. Damit bleibt Gladbach auch im 13. Pflichtspiel der Saison ohne Niederlage. Allerdings gab es auch eine Menge Unentschieden, bei denen mehr drin gewesen wäre, wenn denn die Borussia ihre Torchancen besser genutzt hätte. Was das angeht, war vor allem ein Gladbacher heute deutlich zielorientierter.
Dank ihm bleibt Gladbach weiter auf Champions-League-Kurs. Max Kruse mit 2 Treffern der Matchwinner beim 3:0-Sieg in Hannover.
So viele Torchancen hatten wir nicht und die wir hatten, haben wir eiskalt genutzt. Und in den letzten Wochen wurde es ein bisschen kritisiert, heute hat es gut geklappt.
Sein erster Streich in der 14. Minute. Präzise Flanke in den Strafraum und ein noch genauerer Kopfball. Kruse ist 1:0, gleich der erste Gladbacher Versuch im Netz. Das war in den vergangenen Spielen nicht immer so. Mit der Führung im Rücken Gladbach immer souveräner. Xhaka, Freistoß aus 25 Metern. Der Schweizer mit viel Wucht an der falsch gestellten Mauer vorbei.
Ich hatte ein gutes Gefühl, habe sofort zu Max gesagt, lass mich den Freistoß schießen. Und ich bin froh, dass der Ball reingegangen ist.
Aber die Gäste haben noch nicht genug Nachspielzeit. Der eingewechselte Hazard tanzt Ziele aus, sieht Kruse. Und der 26-Jährige macht mit viel Gefühl nicht nur seinen Trainer glücklich.
Wir sind zufrieden, dass wir 16 Punkte haben. Das ist ein guter Start, keine Diskussion.
Kruse und Gladbach heute effizient. 7 Torschüsse, 3 Tore bedeuten Platz 2 in der Tabelle.
Tja, und nächste Woche steigt dann ja übrigens das Spitzenspiel Gladbach gegen Bayern. Leverkusen hat in dieser Saison schon mehrfach mit Hurra- und Hauruck-Fußball begeistert. Und zwar so richtig, allerdings in den seltensten Fällen auch bis zum Abpfiff. Und genauso war es heute auch, nach den enttäuschenden Unentschieden gegen Freiburg und Paderborn wieder nur ein Remis, und zwar gegen Stuttgart. Und diese Punkteteilung tat ganz sicher ganz besonders weh.
Die alte Kickerweisheit wird von Stuttgart aus in die Welt getragen. Im Fußball ist alles möglich. Der kriselnde VfB ergibt sich in der ersten Hälfte einer starken Leverkusener Mannschaft und schaut nur zu. 1:0 Son, 4. Minute. Den Schwaben ist das technische Spiel der Bayer 11 zu schnell. Fehler im Minutentakt, Kirschbaums Befreiung wird zur Bedrohung. 2:0, wieder der Südkoreaner, 9. Minute. Der VfB gewinnt kaum einen Zweikampf. Bellarabi gegen 6 Stuttgarter, 3:0 Leverkusen, der Halbzeitstand.
Die erste Halbzeit war natürlich nicht bundesligatauglich. Das so kann man in der Bundesliga nicht spielen, solche Fehler zu machen. Vor allem gegen so einen Gegner noch zu machen. Dann liegst du eben hinten, ne? Du kannst nur höher hinten liegen.
Nach dem Wechsel die Roten aggressiver und präsenter. Timo Werner mit dem 1:3. Danach ein völlig anderer VfB auf dem Platz. Der eingewechselte Maxim und der Anschlusstreffer durch den Österreicher Florian Klein. Und noch ist genügend Zeit. Gute Viertelstunde noch. Tatsächlich auch noch das 3:3. Harnik mit Einsatz und Sprungkraft. Ein verloren geglaubtes Spiel endet für den VfB noch 3:3.
Die Situation ist immer noch angespannt. Es war sicherlich eine super Reaktion. Heute, denke ich, hat es jeden Spaß gemacht, ins Stadion zu kommen, der wirklich bis zum Schluss geblieben ist.
Im Fußball ist eben alles möglich. Am Ende wäre sogar ein Sieg für Stuttgart drin gewesen.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse vom 8. Spieltag. München schlägt Bremen 6:0, Mainz gegen Augsburg 2:1, Freiburg unterliegt Wolfsburg 1:2. Köln schlägt Dortmund 2:1 und Schalke Berlin 2:0. Morgen trifft dann noch Hamburg auf Hoffenheim und Paderborn empfängt Frankfurt. Die Tabelle: Rekordmeister München weiter mit 4 Punkten Vorsprung an der Spitze. Mönchengladbach ist Tabellenzweiter, dann Mainz und Wolfsburg. Hoffenheim könnte morgen vorbeiziehen. Leverkusen auf der 6, Schalke ist 8. Köln in der zweiten Hälfte auf Rang 11, Dortmund mit 7 Punkten nah an der Abstiegszone und dort stehen aktuell Freiburg, Hamburg und Schlusslicht Bremen. Deutschland gehört im Frauenfußball weltweit zu den führenden Nationen und den Grundstein für diese Erfolgsgeschichte hat Gero Bisanz gelegt. Er war der erste Bundestrainer der Frauennationalmannschaft und wurde mit ihr 3-mal Europameister. Gestern starb Gero Bisanz mit 78 Jahren überraschend an einem Herzinfarkt. Das gab der Deutsche Fußballbund heute bekannt. In der DTM steigt morgen das große Saisonfinale am Hockenheimring. Spannend ist es nicht mehr, denn der Sieger in der Fahrerwertung steht mit Marco Wittmann schon fest. Die letzte Pole-Position der Saison sicherte sich Miguel Molina.
Für den Spanier Miguel Molina ist es die 2. Pole-Position der Saison, die 4. insgesamt. Im Qualifying setzte er sich gegen 2 Audi-Teamkollegen durch. Matthias Ekström, der Schwede, wurde 2. Eduardo Mortara auf Rang 3. Mit insgesamt 6 Fahrzeugen unter den besten 10 hat der Autohersteller aus Ingolstadt zudem beste Chancen, morgen die prestigeträchtige Markenwertung zu gewinnen. Der bereits als Meister feststehende BMW-Fahrer Marco Wittmann wurde nur 13., war mit seiner Leistung unzufrieden. Pascal Wehrlein aus dem schwäbischen Worndorf startet als bester Mercedes-Pilot von Position 6.
Ja, und die Zahl 6 passt natürlich perfekt zum Lotto. 6 richtige, da hätte sicher keiner was dagegen. Hier sind die Zahlen von heute. Sie lauten 11, 15, 27, 29, 30, 48. Die Superzahl ist die 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Also, ob Sie nun beim Lotto Glück hatten oder ob Sie Pech hatten, freuen geht auf jeden Fall. Und zwar alle dürfen sich freuen auf das Wetter. Und Claudia Kleiner darf uns nun hoffentlich die frohe Botschaft überbringen.
Ja, Thomas, das kann ich sogar für den morgigen Tag. Weite Teile Deutschlands bekommen sommerliche Temperaturen und viel Sonne. Und das bedeutet Werte um oder sogar über 25 Grad. In Hamburg morgen 25 Grad, 9 Stunden Sonne. Köln 25 Grad und auch 9 Stunden Sonnenschein. In Stuttgart sogar 27 Grad, dazu 10 Stunden Sonne. In Jena 25 Grad und 10 Stunden Sonne. Das heißt in Stuttgart morgen mit der wärmste Tag überhaupt. Und da werden wir auch einige neue Rekorde aufstellen. Auch in den höheren Lagen ist es warm. Morgen Feldberg im Schwarzwald 16 Grad. Jetzt sehen Sie mal, wie es dann am Mittwoch aussehen wird. Auf dem Feldberg minus 1 Grad Schneefall. In Stuttgart 10 Grad, dazu kräftiger Regen. Das wird ein vollkommen anderes Wetter sein und man schwappt von einer Jahreszeit in die nächste. Also auf jeden Fall den morgigen Tag nutzen und auch genießen. Jetzt in der Nacht haben wir es im Süden oft mit klarem Himmel zu tun. Im Norden ziehen noch ein paar Wolkenfelder durch. Und es wird sich die Donau entlang, auch am Rhein hier und da am Bodensee, Nebel bilden. Die Temperaturen gehen unter den etwas dichteren Wolken im Norden zurück auf 15 bis 10 Grad. Da, wo die Sterne lange Zeit zu sehen sind, morgen früh 6 bis 8 Grad. In höher gelegenen Tälern kann es sogar leichten Bodenfrost geben. Morgen Vormittag dann viel Sonnenschein schon für alle. Wobei sich der Nebel erstmal auflösen muss. Das kann hier und da eine zähe Angelegenheit werden. Über den äußersten Norden, Nordsee, Schleswig-Holstein ziehen dichtere Wolken. Da können auch ein paar Tropfen fallen. Das gilt dann auch für den Nachmittag. Auch da dann die Wolken im Norden am kompaktesten. Im Süden dann wahrscheinlich und hoffentlich auch der letzte Nebel weg und damit sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad in Stuttgart. Wie ihr eben gesehen, im Norden unter den Wolken 17 bis 20 Grad. Das alles bei schwachem bis mäßigem Wind aus Südwest. Montag schon. Ab und zu nass und bei weitem nicht mehr so warm. Meist 16, 18 Grad im Südwesten, noch mal bis 22 Grad am Dienstag. Stürmisch, immer mal wieder nass, trüb, grau. Und das läutet dann eben so richtig den Herbst ein.
Vielen Dank, liebe Claudia. Also viel Sonne für alle, zumindest morgen am Sonntag. Das ist doch eine tolle Botschaft. Das waren die Tagesthemen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie es denn wollen. Hier geht es weiter im Ersten. Zuerst das Wort zum Sonntag und dann Inas Nacht. Kommen Sie gut durch dieselbe.